Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind hier wieder mal in der Freisprechanlage. Heute mit dem Thema das lange Feld, Gewerbegebiet und ihre Treibende und ihrer Widersacher. Herr Reuter, unvermeidlich wie immer, möchte sofort reinfallen. Das kriegt aber jetzt erst einen Ton.
Es heißt das Gewerbevorhaben und seine Widersacher.
Gut, dass Sie immer dabei sind, Herr Reuter. Würden hier gravierende Fehler unterlaufen.
Frau Salm, darf ich Sie auch gleich mit vorstellen als die oberste Nervensäge an den Knöpfen. Und jetzt ist aber unser Gast, glaube ich, im Zentrum.
Ja, wir haben einen Gast heute, der sich jetzt mal ganz schnell selber vorstellt. Er hat einen schwierigen Beruf, den man ganz langsam aussprechen muss. Er ist nämlich Umweltmeteorologe.
Richtig.
Stimmt das?
Katschner. Das ist korrekt. Also ich heiße Lutz Katschner und die Meteorologie habe ich halt studiert und bin jetzt hier an der Uni Kassel von der Professur für Umweltmeteorologie. Also in der studentischen Ausbildung.
Und haben Sie sonst noch was über sich zu berichten? Oder wollen wir das im Laufe der Sendung
entwickeln? Ich glaube, das kommt im Laufe des Sendungs, das kommt raus. Es gibt ganz viel zu entwickeln. Man muss halt immer sehen, was dazu passt und wo.
Und was man preisgibt.
Was auch preisgibt und was interessant ist.
Okay. Ja, wir waren gemeinsam anwesend auf der Ortsbeiratssitzung auf Niederzweren, Oberzweren bezüglich des, ich muss gucken, Klima. Wie hieß das? Klima-Dingsbums.
Gutachten,
wie heißt das, Martin. Genau?
Gutachten.
Klima- und Luftschadstoffgutachten zum geplanten Gewerbestandort Langes Feld in Kassel-Niederzweren. So lautet der offizielle Titel. Und da war ein ziemliches Tohuwabohu, denke ich mal. Also es war mords was los. Sie selbst sind eigentlich sachkundig und sind auch mit der Sache schon länger betraut, treten auch auf Veranstaltungen auf. Als was jetzt? Als Lobbyist oder als Experte? Wie kann man das definieren? Als Mensch, der etwas betreibt, eine bestimmte Richtung oder beides
also
gleichzeitig?
Betreiben wäre meiner Meinung nach bestimmt der falsche Ausdruck.
Na gut.
Was ich einfach mache, ist schon in dieser Frage, dass ich als jemand, der sich halt mit Meteorologie beschäftigt, sowohl beruflich als auch bin ich ja in meiner Freizeit ehrenamtlich beim BUND tätig, also Bund für Umwelt und Naturschutz. Ja. Und da geht es uns halt schon um die Erhaltung von wichtigen Flächen, die man letztendlich für Mensch und Natur auch benötigt. Ja. Und da setze ich letztendlich mein Fachwissen ein, das ist richtig.
Das heißt, Sie sind Sie sind Sprecher für zwei Sachen, also einmal Ihre fachliche Kenntnis.
Ja.
Zweitens sind Sie, kann man dann schon sagen, ein Interessenvertreter einer bestimmten Gruppierung, die welches Ziel vertritt. Also Sie möchten ja, glaube ich, dass dieses Stück Land frei bleibt.
Ja, aber man muss da schon trennen. Zum einen will ich das ganz klar aus wissenschaftlichen, inhaltlichen Gründen haben, weil ich weiß, was passiert. Zum anderen gibt es halt Gruppierungen und die sind ja in Oberniederzweren ganz vielfältig. Das ist ja nicht bloß der Umwelt- oder Naturschutz, sondern ganz viele Bereiche.
Da möchte ich dann nachher drauf kommen, wie diese Verflechtung der vielen Akteure, die da eigentlich auftreten.
Die fängt bei mir an und geht
woanders auf.
Genau.
Ja. Also mich würde jetzt als erstes interessieren, das Sachthema, das heißt,
Wo ist es?
Zweitens, was soll da geplant werden? Und drittens, was befürchten Sie, was passiert, wenn das so gemacht wird, wie es geplant ist?
Also ganz einfach, das Lange Feld ist im Süden Kassels, bei den Ortsteilen Oberniederzweren. Ist eine große unbebaute Fläche, aus landwirtschaftlich, aber auch aus naturkundlich interessanten Flächen, ornithologisch, also aber auch teilweise botanisch.
Vögel gibt es da auch.
Ja,
Vögel. Ordentlich. Trotz Autobahn.
Es gibt Rastflächen und es gibt ja da auch noch Kleingehölze und also.
Vielleicht sagen wir das gleich mal dazu, ist so zu zwei Teilen eingerahmt, nicht?
Von und das macht
der A44 und der A49, wenn sich jemand hier auskennt, weiß er sofort. Und rechts, sozusagen die rechte Begrenzung wird von der Fulda
gegeben. Und das Interessante für ein Gewerbegebiet, das da gebaut werden soll, ist der Autobahnanschluss. Also, dass man da direkt quasi mit vielleicht einer neuen Anbindung in das Gewerbegebiet reinkommt. Und es ist einfach eine Fläche, die man zusammenhängend vermarkten kann.
Weil es ein großes Areal ist.
Weil es noch ein großes, freies Areal
ist. Und eine der letzten, also man ist ja umrahmt von, wo ist jetzt mein Kärtchen? Man ist umrahmt von verschiedenen Gewerbegebieten, natürlich Industriepark Waldau, ne? Bergshausen ist auch nicht ohne, ne? Also so dazwischen.
Da ist doch auch das Kraftwerk, wenn ich das...
Genau, da das ist da dazwischen.
Ja. Ja. Und ja, es ist nicht mehr, es ist eigentlich, wenn man jetzt mal umgekehrt denkt, ist es für Menschen, die im Sinne des Gewerbes denken, doch ideal, ne?
Ja, das würde man so sagen.
Nicht es ist eine der letzten großen Flächen.
Genau.
Prima Verkehrsanschluss. Ja. Also das sozusagen, da haben wir schon eine Stimme, also eine Lobby. Es gibt nicht mehr viel im Bereich Kassel, was derart ideal wäre.
Ideal wäre, wo man auch sagen könnte, wenn überhaupt großflächige Industrie, dann da.
Dann da,
genau. Ja. Also innerhalb der politischen Grenzen. Ich sage das ganz bewusst, politischen Grenzen der Stadt Kassel.
Ja, wir haben da die Stadt Kassel, genau.
Ja, die haben wir jetzt da. Ja,
ja.
So, und Sie sind auf diesem Gelände spazieren gegangen, nehme ich an, und finden es schön.
Ich gehe da auch öfters mal spazieren und ich finde es immer noch schön. Aber, und da kommt halt das andere. Ich arbeite schon lange Jahre klimatologisch hier in Kassel. Und wir haben verschiedenste Klimaanalysen gemacht. Und die Begehrlichkeiten auf das lange Feld sind einfach groß von verschiedensten Seiten. Und von daher komme ich auch inhaltlich zu einer bestimmten Bewertung.
Vielleicht erzählen Sie die Geschichte noch kurz, die Sie auch kurz erwähnt hatten bei der Sitzung, dass dieses Gebiet ja einmal vorgesehen war für die als Standort für die Uni.
Die war vorgesehen als Uni-Standort in den 70er Jahren. Und damals war klar, dass man ohne eigentlich eine klimatische Einschätzung, also ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung nichts bebauen sollte.
Seit wann gibt es das? Entschuldigung, die Umweltverträglichkeitsprüfung, das ist ein schönes Wort. Gibt es das schon länger oder gab es das erst zu diesem
Zeitpunkt? Nee, das gibt es schon länger. Also Umweltprüfung gibt es schon.
Also
das Gesetz ist neu.
Als die Seniorenresidenz gebaut haben, da haben sie ja schon in der Klimaschneide, also in der Schneise eingebaut und haben dadurch ziemlich viel verändert im Kasseler Becken. Das ist Pusseltal. Da gab es, glaube ich, auch ein Gutachten da, oder war es da noch?
Nee, da gab es kein in dem Sinne ein Gutachten. Also das ist das AVZ, da gab es ein extra Gutachten dazu. Während, das weiß ich gar nicht, beim Truseltal, da ist es wahrscheinlich, wie das da genau einfach gelaufen so ist. Ja, da gab es schon Untersuchungen, aber nie so dezidiert zu dem Bauvorhaben letztendlich. Man muss ja auch wissen, um was es da eigentlich geht, wie groß und wie mächtig die Bauwerke da werden.
So, also wir sind noch beim Vogelspaziergang. Es ist, ich war noch nie drauf. Also
wobei jetzt in dem Falle Langenfeld für mich diese Ornithologie tatsächlich sekundär ist. Also für mich hat da meine inhaltliche Kompetenz sozusagen mit den Analysen, die ich ja auch schon vorher gemacht habe und die das Gutachten übrigens damals von der Uni auch bestätigt haben, dass man ausgerechnet dann in eine Fläche reinbaut, wo ich denke, die ist mit einer der wichtigsten. Ne?
Ja.
Das hat mich natürlich dann dazu gebracht, Stellung zu beziehen.
Ja, da muss man in die, ich weiß jetzt gar nicht, Umweltmeteorologie und Klimatologie, ist das was Verschiedenes? Oder?
Die Klimatologie bezeichnet eigentlich immer das langjährige Mittel, also den Trend sozusagen. Man forscht, während die Meteorologie die Physik der Atmosphäre ist. Also um Klimatologie zu betreiben, muss ich Meteorologie wissen.
Ach so. Ja, weil das war, glaube ich, auch ein bisschen auch zum Teil ein Streitpunkt der Kompetenz. Das wurde da in Frage gestellt. Der Planer wurde befragt darüber, welche Kompetenz er denn eigentlich habe. Also von der Firma,
wie heißt das? Du bist jetzt wieder bei der Sitzung.
Nein, Moment. Nein, die Sichtweise, wie man jetzt, ob ich jetzt Klimatologe oder Meteorologe sage, das ist doch nicht ganz unwichtig bei dem Blick auf die Sache, oder?
Das ist richtig, weil, also, er ist gefragt worden, was er eigentlich für eine Kompetenz hat. Und um quasi Klimatologie zu verstehen, muss ich auch schon was wissen, wie eigentlich die Atmosphäre funktioniert. Also wie Wind, Temperaturen entstehen, warum, was das Gelände für eine Rolle spielt. Und das muss man halt einfach mal studiert haben.
Ja, vielleicht es ist sehr kompliziert. Wir kommen vielleicht nachher nochmal drauf, weil das natürlich bei der Bewertung der Werte spielt das dann eine Rolle, aus welchem wissenschaftlichen Blickwinkel jetzt, um mal den zu nehmen.
Also ich wollte nochmal zusammenfassen. Das heißt, Sie haben Vorbehalte gegenüber dieser Bebauung. Aus welchem Grund?
Weil es für mich eine wichtige Frischluftzufuhr für die Stadt Kassel ist.
Gut, und es würde dann sozusagen, wenn es verbaut ist, was würde dann passieren?
da würden einfach die Belastungen in bestimmten Ortsteilen, also Ober-, Niederzweren, Frankfurter Straße, die werden einfach steigen.
Welche Arten von Belastung?
Also lufthygienische Art und dann...
Was nennt man da? Also das hat mich schon bei der Sitzung etwas... Lufthygiene, was nicht
Lufthygiene heißt mal, fasst man einfach alles das zusammen, was Stoffe sind in der Atmosphäre, die schädigende Wirkung haben.
Also das wäre jetzt einmal voran der sozusagen berühmt gewordene Feinstaub?
Der Feinstaub, Stickoxide...
Es stinkt, die Luft bleibt stehen.
Die Luft, ja, das ist ja wieder eine andere Geschichte mit der Kessellage.
Lass mal, naja. Die Luft bleibt stehen, die Luft hat wenig Sauerstoff dann? Oder?
Sauerstoff ist das falsche Wort. Ja. Die Anreicherung von diesen Schadstoffen, wenn diese Luft stehen bleibt, dann ist die Anreicherung, also das, was wir einatmen, einfach größer an Belastung, was wir dann durch einen normalen Atemzug reinkriegen. Mhm. Und das will man halt vermeiden, indem man eine bessere Belüftung schafft. Mhm. Und wenn ich jetzt das lange Feld bebaue, dann reduziere ich die Belüftung.
Also es ist ja in jeder Hinsicht eine hervorragende Fläche, ne? Das ist ja ein Hochplateau.
Genau, es ist ein Hochplateau, es entsteht Kaltluft, es entsteht Frischluft. Da unterscheiden wir noch mal leicht.
Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Das, ja.
Okay, aber das sind einfach Definitionsfragen,
ja.
die gebräuchlich sind in der Wissenschaft. Und aber alles das unterm Strich wird sich halt verschlechtern.
Mhm. Und zwar dramatisch verschlechtern?
Naja, darum geht der Streit. Also das Gutachten sagt, die Sache ist harmlos und der Widerspruch ist energisch.
Also... Ja. Harmlos oder nicht, das ist immer eine Frage. Für mich ist...
Innerhalb der tolerierbaren Grenzwerte.
Für mich ist eine Geschichte, wo ich sowieso schon in einem belasteten Gebiet wohne und sage...
Frankfurter Straße
beispielsweise. Genau, für die Menschen. Und wenn ich jetzt noch Maßnahmen... Und wir haben einen Luftreinhalteplan, der eigentlich sagt, man muss, weil es schon so ist, muss man eigentlich Verbesserungsmaßnahmen machen. Und dann baue ich dahin, um das dann zu konterkarieren. Ja. Das kann nicht gehen. Da spielen für mich die Grenzwerte eigentlich gar keine Rolle mehr.
Ja, ich war ja sehr, ja, man darf auch husten in der Freisprechanlage, es wird ja freigesprochen und gehustet. Für mich war es also raffiniert zu vernehmen in dieser Sitzung, die Definition des Herrn, wie heißt er denn eigentlich? Sie kennen ihn doch viel besser, den Gutachter.
Brust.
Der Brust von der Ökoplaner. Der hat ja sehr freimütig, wahrscheinlich unfreiwillig freimütig gesagt, also Grenzwerte sind ja etwas zwischen der Fürsorgepflicht für die Gesundheit der Bevölkerung und den Interessen der Wirtschaft. Ich glaube, so hat er es ganz plan ausgedrückt, ohne Ökoplan. Das fand ich eine interessante Offenheit. Ja. Also das, ich meine, jeder denkt es sich natürlich, dass Grenzwerte so gelegt werden, dass, aber es ist so offen und direkt auszusprechen, das fand ich schon... Sehr, sehr deutlich.
Naja, ja. Auch sehr zutreffend. Und,
zutreffend,
und ja. Ich glaube, das ist genau das Kampfgebiet. Also es gibt drei Protagonisten sozusagen.
Nein, mehr.
Ja, zählen wir mal auf.
Jetzt machen Nein, wir bitte
gleich,
nicht.
Machen wir gleich mal Musik. Aber vorher...
Den Kleinen, ich möchte diesen Sachteil, wenn du nicht weitere Fragen hast, würde ich ihn gerne jetzt mal
abschließen. Ja, ich würde gerne, also was ich noch beim Sachteil wissen möchte, ist, wo kommen die Winde in Kassel rein, wo gehen sie raus, wo drehen sie sich um, das ist ein Kessel, wir sind ja in einer extremen Kessellage.
Ja.
Wie sieht es aus in Kassel?
Also es gibt... So einfach ist es leider nicht zu sagen, sie kommen an eine Stelle rein und an einer wieder raus.
Ja, in der Regel Westwind, ne? Das darf man doch annehmen.
Ja, aber auch das ist nicht aussagekräftig. Doch, das stimmt, ja. Aber es ist nicht aussagekräftig. Hm. Da sind wir schon bei der Bewertung. Ja. Das heißt also, ich habe immer verschiedene Systeme. Zum einen habe ich immer Lokalwinde, die eine große Rolle spielen, die muss ich mir angucken.
Das heißt, ich habe also die Generalzufuhr, sage ich mal.
Ich habe eine interne. Ja. Und die spielen miteinander. Ja. Und gerade beim langen Feld ist beides wichtig. Deswegen habe ich das jetzt so gesagt und will also rein fachlich. Ich muss die Lokal- und die Regionalwinde beachten. Mhm. Weil beide spielen eine Rolle für die Belastung in Ober- und Niederzweren. Mhm. Und es ist richtig, also die Frage, wir sind im Kessel und wenn dann halt alles reinkommt, auch nichts mehr rausgeht, dann staut sich alles. Ne? Das kann er nicht machen. Das heißt, das Bestreben ist einfach, die Durchlüftung und die ganzen Zuflüsse von allen Seiten so aufrechtzuerhalten, dass die Belüftung noch funktioniert und nicht zum Erliegen bringt. Mhm. Das ist also meine Prämisse.
Ja.
Und das war auch mein Ansatzpunkt, warum ich gegen das lange Feld bin.
Mhm. Ja, das heißt, das ist eine Verteilungsstelle?
So kann man das ausdrücken.
Also ein Schlüsselgrundstück für diese,
genau,
für diese Problematik.
Genau. Ja. Und wenn der Gutachter in dem Falle, was er ja zum Großteil gar nichts dafür kann, eine Aufgabestellung gekriegt hat, die dieses Regionale gar nicht mit in der Fragestellung hat, dann macht er das ja auch nicht.
Der hat nur lokale Stellungnahme gemacht, ne?
Genau. Mhm. Und das war ja auch dann letztendlich die Kritik, meine Kritik an dem Gutachten, die eigentlich sich weniger gegen den Gutachter selber richtet, sondern gegen die Fragestellung und die Aufgabenbeschreibung der Stadt.
Mhm. Gut, und das ist eine Musik wert.
Genau. Das ist eine Musik wert.
Oh. Gutachten wie die
jetzt
Gebäude.
Jetzt hören wir euch alle diskutieren. Wir sind auf der Freisprechanlage. Die Herren diskutieren eifrig.
Herr Katzschner hat sich, wenn du mich noch ein bisschen aufdrehst.
Ich drehe euch auf. Ja. Nö, eigentlich ist es wie vorher. Vielleicht rückt er ein bisschen nah an das Mikrofon.
Er hat sich jetzt hier mit diesem Lied, glaube ich, als Naturfreund geoutet. Danke, Gertrud.
Ja, du warst auf dem falschen Mikrofon,
Martin. Nee, umgekehrt.
Dein Regler war
auf dem falschen Mikrofon. Das war jetzt, Sie mögen Country-Music oder wie man sagt. Oder
Folk, also Country-Blues, so in die Richtung ist
also eine Musik. Also eine Art von Naturfreundschaft ist das
ja. Ja, ist schon so, weil tatsächlich, also diese alten Folk-Festivals, die ich mir auch immer noch gerne anhöre, die haben ja auch schon was mit zu tun mit Identität zu bestimmten Landschaften.
Okay. Also da waren wir so jetzt im wilden Amerika in der Weite.
Das ist nicht nur in Amerika. Also ich erinnere an diese Festivals, die auf der Burg Waldeck waren.
Oh ja.
Ne, diese Sängergeschichten, das war hier da auch der Fall.
So ist es. So, wir wollten ein wenig vom fachlichen Teil zu dem ganzen Gewusel übergehen, das wir da selbst erlebt haben und zu dem Sie auch einige analytische Teile beisteuern können. Also, ich habe hier eine Liste von, ich habe es jetzt nicht gezählt, wie viel Gruppen ich als Beobachter identifiziert habe. Also, da war zum Beispiel der Herr Katzschner, das war jetzt mal erstmal der Experte Nummer 1, ja, den ich mir notiert habe. Dann gab es den Herrn Reuter, das war ich, das war ein teilnehmender Beobachter, der zum Teil in journalistischer Funktion da war, also er wollte was erfahren über eine real ablaufende Geschichte. Dann hat er sich interessiert, der Herr Reuter, für die Form von Politik, die da stattfindet, in einem Ortsbeirat, welche Einflussmöglichkeiten, welche Debattiermöglichkeiten, welche Entschlussmöglichkeiten gibt es da überhaupt? Ich meine, ist klar, also ein Ortsbeirat hat eben beizuraten und nicht zu entscheiden. Mhm. Aber man möchte das Volkes Stimme dann doch irgendwie in irgendeiner Form einfangen, glaube ich. Dann hatten wir die Politik in großen Anführungszeichen. Das war also der Herr, der Magistrat war in Form des Herrn Witte anwesend. Er hatte noch zwei Verwaltungsfachleute dabei, die sich aber nicht geäußert haben, glaube ich, ne? Oder?
Nee.
Haben sie nicht. Aber die waren sozusagen flankierend.
Die sind flankierend, so sehe ich das
auch. Falls mal eine Detailfrage hätte geklärt werden sollen.
Bodyguard.
Baustadträtische Bodyguards, ja. Dieser Mensch war sehr passiv, durchgängig. Also ich hatte den Eindruck, er ist nur gesessen, damit eine Repräsentationsfigur dort sitzt, wo sozusagen die dem Gesetz Genüge getan werden muss, dass die Bürger also angehört werden. Und was mir aber aufgefallen ist, dass er als Politprofi-mäßig aufgetreten ist, immer wenn es um brisante Fragen ging, hat er eine sehr gute passende Antwort gefunden im Sinne einer, wie soll ich sagen, Kaltstellung eines verbalen Ausbruchs oder dergleichen. So habe ich ihn gesehen. Dann war die Politik noch in anderer Form anwesend, nämlich in Form von Parteipositionen. Es waren also einzelne Parteivertreter dabei. Die Frau Müller von den Grünen ist mir deutlich geworden. So heißt sie doch, glaube ich, ne?
Ich glaube, Frau Weber war das.
Oder die Frau Weber? Mhm. Habe ich mir das falsch gemerkt? Ja, kann schon sein. Den Horst Peter konnte ich selbst identifizieren. Mhm. Das ist ja auch BUND und Linke Sozialdemokratie, glaube ich.
Ja.
Dann haben wir noch gehabt, also ich hoffe, ich langweile Sie nicht, aber ich finde es unheimlich wichtig, dass man diese einzelnen Fraktionen, die da eigentlich tätig sind und die einem sonst nie ausdrücklich auffallen, ne, weil das meistens so ein Gewusel ist und das waren ja, ich weiß nicht, 150 Leute, so kann man so schätzen. Ne? Also der Ortsbeirat, das waren zwei Vorsitzende für Oberzweren, Niederzweren und Der Vorsitzende hat eine für mich sehr merkwürdige Funktion gehabt. Das heißt, es war so ein allgemeiner Beschwichtiger. Er hat nach allen Seiten versucht, so pufferartig tätig zu werden und hat dann für mich etwas sehr Kindisches gesagt, nämlich, dass er sich bei den Bürgern bedankt für ihre Geduld, dass sie sich diese Präsentation des Gutachtens überhaupt angehört haben und dass sie dafür belohnt werden, dass sie auch Frage stellen dürfen. Also das fand ich also ausgesprochen merkwürdig, weil entweder bin ich da und will was hören oder was sagen oder ich bin eben nicht da und dadurch kann ich ja selber abstimmen. Er hat also noch gesagt, dass alle hätten toll durchgehalten. Wir wurden also gelobt und ich weiß gar nicht, was das mit dem Posten des Ortsbeiratsvorsitzenden zu tun hat. Also,
das ist der offizielle Tätschler, Herr Reuter.
Ja, das ist mir so ein Polit-Entertainment, habe ich mir hier notiert. Dann hatten wir natürlich den Experten Nummer zwei, das war der Klimagutachter selber, der also eine Menge Fachchinesisch gesprochen hat. Klaus Scharke hat das in der Kassel-Zeitung alles mal aufgelistet. Er hat das selber um 13 Uhr schon mal gehört. Ja, war ganz interessant, hätten wir uns auch sparen können. Wir waren sozusagen zweimal vor Ort. Uns ist auch beiden aufgefallen, dass also ein Salat aus einer unglaublichen Menge an Fachtermini da aufbereitet wurde. Und in der Ortsbeiratssitzung hat dann jemand zu Recht gefragt, was zeigen Sie uns denn da überhaupt? Also er hat verlangt, dass man erklärt, was diese und jede Zahl eigentlich bedeuten soll. Und das finde ich also eine sehr gesunde Nachfrage. Das sorgt also für sehr viel Demokratie, glaube ich.
Wenn man naja, so man kann fragt. Ja auch sagen, dass es ein Vortrag für mich war, sozusagen.
Wenn man so will, ja, das ist sozusagen ein Vortrag zu einem Experte zu Experte. Ich meine, es ist mir beim ersten Mal bei dem Machbarkeitsstudie, die hatte ich mir auch schon mal angetan. Also die sozusagen die erste Geschichte, da war übrigens dasselbe Theater. Wann wird es veröffentlicht? Wer darf es vorher lesen? Ist immer dasselbe. Nicht? Also zum Beispiel selbst der Ortsbeiratsvorsitzende hat dann gesagt, ja, es tut mir leid, es darf vorher niemand Fragen stellen. Niemand hat das Ding vorher gesehen, ich auch nicht. Also der Ortsbeiratsvorsitzende war auch nicht informiert. Das scheint da irgendwie so eine Sitte zu sein, dass man sich nicht vorher sachkundig machen kann, um dann nachher die kritischen Fragen stellen zu können, sondern sie müssen alle ad hoc gestellt werden.
Das ist auch eine Unsitte. Das ist übrigens meistens so, egal wo, dass man den Leuten nicht vorher Informationen gibt, damit sie überhaupt mal wissen, worum es geht.
Naja, also es ist
es sei denn, es sind Experten. Und das ist schon die erste Schwierigkeit bei dem Demokratieverständnis.
Richtig.
Das heißt, Information ist ja die Voraussetzung, überhaupt etwas beurteilen zu können, falls man es beurteilen kann. Manchmal ist es ja zu kompliziert.
Und das ist ja schon eine sehr hochgeschraubte Erwartung, weil man unterstellt ja da den berühmten, informierten, denkfähigen, mündigen Bürger und nicht denjenigen, dem das vielleicht sogar völlig wurscht ist oder der sozusagen vom Fachwesen her das gar nicht entschlüsseln kann, was dort steht. Also es ist ja schon mal, es sind ja schon mal drei Etagen. Also gut, ich wollte jetzt nur mal die Aussetzung, nicht, dass wir uns jetzt hier...
Also wie viele Beteiligte waren es jetzt? Ungefähr 10?
Ich bin noch nicht fertig.
Herr Reuter.
Dann hatten wir sozusagen vorgetragen vom Experten 2, das Expertenwissen in Form von Zahlen, Kurven, Simulationen, Grenzwerten und so weiter. Das ist ja ein eigener Korpus eigentlich. Der schwirrt ja so in der Luft rum. Ne? Was ist das für eine Form von Wissen, wo ich wissen muss, was eine Skala eigentlich besagt? Der Experte erläutert ja bis zu gewissen Grenzen, was er meint, was das bedeuten soll. Aber ich muss es ja für mich selbst nochmal umsetzen können. Das ist sozusagen ein eigenständiger Korpus für mich.
Aber die solche Gutachten werden natürlich so gemacht, damit sie hinterher auch Juristen, also vor Gericht standhalten.
Zum Beispiel. Ja. Ah, Sie haben jetzt sozusagen einen Partner, einen Akteur, noch gar nicht aufgeführt. Das ist sozusagen, das muss auch alles justiziabel sein.
Natürlich, ja.
Dann haben wir die Jura auch noch drin. Den hatte ich vorher nicht.
Weil natürlich die Politik Angst hat, dass irgendeine Gruppe in die Klage geht.
Per Gericht und so weiter.
Genau.
Das ist überhaupt ganz nicht unwichtig, dass die Juristerei da mit dabei ist. Dann hatten wir den Sprecher der Natur, das war die Bürgerinitiative. Also ich würde sagen, die Natur ist ja selbst aufgetreten, aber in Form eines Fürsprechers. Das ist eigentlich ein eigener Akteur. Ne? Also in Form, wenn Sie dort spazieren gehen, ist es ein unmittelbares Erlebnis. Und wenn jemand sagt, ich möchte aber, dass das nicht zugebaut wird, hat die Natur jetzt sozusagen als unschuldiges Opfer hat sie einen Fürsprecher. In Form der Bürgerinitiative. Ich blättere schnell um, ich möchte jetzt niemanden hier langweilen. Aber dann gibt es noch einfache Bürger, die da auch rumsitzen. Und dann gibt es dann welche, die schon als Wortführer bekannt sind und manche, die sich das nur anhören oder empört seufzen oder sowas machen.
Die berühmten Anwohner, die ja schon vorher mit dieser Kompostieranlage etwas zu tun hatten.
Genau, sehr richtig. Genau. Dann gibt's, wie gesagt, wir hatten uns eben gerade unterhalten, komischerweise ist die sogenannte Wirtschaft, die dort eigentlich ein großer Interessenspartner sein sollte und die ja im Rahmen von Calden ist ja gesagt worden, sie vermisst die positive Grundstimmung. Also es müssten eigentlich Fürsprecher der positiven Grundstimmung da gewesen sein.
Also bei Calden, so wie ich das überblicke, waren Fürsprecher vielleicht die IHK als Verband sozusagen. Der ist aber hier im Langenfeld nicht in Erscheinung getreten.
Die sind gar nicht da gewesen, die Wirtschaft. Also das heißt, die Wirtschaft wurde vom Stadtbaudezernenten vertreten oder durch...
Indirekt sozusagen. Kann man das so sagen. Indirekt ist die Stadt sozusagen der indirekte Interessensvertreter einer Gewerbeansiedlung.
Ja. Genau.
Ja, das ist ganz klar, die Regierung, wenn man so will, möchte Steuern einnehmen. Das ist ein ganz klarer Interessensding. Und dann haben wir natürlich auch noch Medienprofiteure. Also diese Vorveröffentlichung durch die HNA ist ja auch ein Partner in der ganzen Angelegenheit.
Dazu muss
man präsentiert sagen, sich als jemand, der Informationen schon vorher hat, bevor sie überhaupt jemand gelesen hat, so gewissermaßen, so etwa. So, jetzt bin ich mit meiner Liste am Ende. Frau Sahin, entschuldige, ich habe dich unterbrochen gerade.
Zu HNA heißt zu sagen, dass sie das Gutachten in der Straßenbahn gefunden hat. Das Zweite, also wir haben jetzt wie viele Akteure? Wir haben also wahnsinnig viele.
Ich habe nicht gezählt, aber es sind mindestens 12.
So, und wie sehen jetzt, also da sind ja sehr unterschiedliche Interessen. Das heißt, die eine Gruppe möchte, dass da nichts geschieht, weil es eine sehr, sagen wir, klimatische, wichtige Zone ist für Kassel. Die andere möchte, dass nichts geschieht, weil sie da spazieren gehen und joggen und ihre Hunde ausführen und ihre Pferde stehen haben. Ist eine sehr idyllische Gegend dort hinten.
Stimmt, da gibt's oben auch noch eine
Reitstall
oder sowas.
Der ist ganz an der Ecke. Ja, aber am Rande ist der nur.
Ja.
So.
Ja, nur.
Der Stadtbaurat, der Stadtbaumeister möchte, dass da was hinkommt. Mhm. Wie sehen noch die anderen Interessen aus?
Naja, es gibt Vertreter der Menschlichkeit, es gibt Vertreter der Natürlichkeit, es gibt die Experten, die sagen, wir haben damals schon Gutachten gemacht, ne? Vielleicht kommen wir nochmal kurz dann auf die Sache zurück, dass sie gesagt haben, nein, es geht nicht und warum? Das Interessante ist jetzt, wie ist das Zusammenspiel zwischen den politischen, den expertischen, den bürgerlichen, den, wie soll man die Eckpunkte benennen, zwischen diesen Interessen? Also Sie behaupten ja, dass es eigentlich kein politischer Prozess ist. Eigentlich meine ich, dass es um eine Entscheidung geht, für und gegen etwas, wobei der Bürger sozusagen eben seine Stimme erheben kann.
Das liegt aber so ein bisschen an der Vorgeschichte des Ganzen.
Ja.
Ich habe das so wahrgenommen, dass es gab mal ein HNA-Lesertreff, einen öffentlichen. Und da hat sowohl der Herr Witte als auch der Herr Bartel, der ist der Kämmerer, die haben gesagt, wir bebauen nicht, wenn nicht vorher ein Klimagutachten positiv ausgeht für uns.
Ja.
Das heißt, sie haben die Klimatologie an oberste Stelle ihrer Entscheidung gehievt.
Aha.
Und damit hat es natürlich für mich sofort einen politischen Stellenwert.
Ja.
Und dann komme ich automatisch in eine Position, ich argumentiere erstmal inhaltlich, also was heißt erstmal, es geht mir um das Klima an der Stelle. Mhm. Wenn das aber zum Entscheidung gemacht wird, ja oder nein einer Bebauung, dann hat es ja die oberste Priorität.
Mhm.
Völlig inkonsequent nur als Nebensatz ist ja noch das, dass trotz dieser öffentlichen Aussage, man will das erste Klimagutachten abwarten, trotzdem die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen hat, einen Bebauungsplan aufzustellen.
Die Stadtverordnetenversammlung, da muss man ja die Mehrheit dann benennen, aus...
Das war damals aus SPD und CDU.
CDU, die große Koalition.
Genau.
Das ist wie lange her?
Das weiß ich nicht. Also das war auf alle Fälle
schon vor unseren Zeiten.
Nein. Das war nach der HNA-Diskussion.
Nach dem Treff,
aber
das kann man ja rekonstruieren.
Bevor quasi, also vor die kannten das Gutachten noch nicht. Hm. Die wussten nicht, wie es ausgeht. Und trotzdem
also erst erstmal die Machbarkeitsstudie, meinen Sie?
Nee, schon das, geht das um Klimagutachten.
Also das ist ja eine Bewegung, die sich eigentlich mit der SPD an der Regierung durchgesetzt hat, dass das Expertengutachten, also es gab unendlich viele Expertenrunden, und dass das Expertengutachten als oberste Priorität eingeführt wurde. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass der Bürger, der kein Experte ist, ja, immer als Nicht-Experte keine Stimme hat. Das heißt, er muss sich eigentlich
kann sich nur als Empörungs-, genau, als Gegenmensch
und Empörungsmensch. Und deswegen ist diese Gruppen, die Sie vorhin benannt haben, also die Bürger, die da spazieren gehen oder mit den Hunden spazieren gehen wollen, die wollen es zwar nicht aus diesem Grund, aber haben erstmal in der inhaltlichen Diskussion gar keine Chance, wenn sie, und deswegen,
sofern
wenn
sie sich nicht organisieren oder nicht zu Experten machen.
Genau, das ist das Problem.
Das ist das Problem.
Die sind Idioten, die sind sozusagen per se Idioten.
Ja gut, aber das ist jetzt ein Problem der Demokratie überhaupt nicht.
Das meine ich auch. Hier sehen wir ein demokratisches Problem. Die Mehrheit schweigt nicht, aber die Mehrheit wird nicht gehört, weil sie keine Experten sind.
Beziehungsweise die suchen sich, und das finde ich ja das Interessante an dieser ganzen Konstellation jetzt, die suchen sich natürlich dann Leute, mit denen sie zusammen was machen. Man sucht sich Bündnispartner. Ja. Und jetzt läuft die Linie doch ziemlich klar zwischen Magistrat einer Seite und den ganzen Gegnern, egal aus welchen Gründen, auf der anderen Seite, die jetzt sagen, taktisch, was müssen wir eigentlich ins Spiel bringen, um das noch zu verhindern oder um es durchzukriegen.
Ja, und was werden da für Kanonen aufgefahren? Also ich weiß nicht.
Also sie haben sich ganz stark alle immer auf das Klimagutachten kapriziert. Deswegen war es ja auch so wichtig, das A so zu auszuschreiben, dass nichts bei rauskommt, und B dann auch das gewünschte Ergebnis zu kriegen. Weil jetzt ist natürlich auf der anderen Seite der Magistrat fein raus, weil er jetzt weiterentwickeln kann. Sofern nicht irgendjemand massivst an diesem Ding rumkrittelt.
Und das sind jetzt Sie, das ist Ihre Funktion?
Ja, massivst kann man vielleicht nicht sagen. Also er ist ja noch ein ganz Fachkundiger, oder ist er schon massiv? Wie sehen Sie das?
Ich bin nicht massiv. Ich sage nur meine Meinung und ich sage sie auch öffentlich.
Ja. Was mir jetzt erst kommt, also ich meine, wir sind, wir machen eine eigene Zeitung, weil wir die offizielle Publizistik nicht mögen oder da gewichtige Gründe dagegen haben. Aber dieser HNA-Treff ist doch ein merkwürdiges Zwischengremium zwischen, wie soll ich das nennen, zwischen Regierung und Bürgertum, kann man, wie soll man das jetzt benennen?
Also das ist mir auch nicht klar. Diese Rolle kenne ich nicht.
Das kann ich aber sagen. Ja? Ja. Das war in der Zeit, als die HNA noch sehr engagiert sein konnte, aus verlegerischen Gründen. Das hat
das
sich
muss
ja jetzt
schon länger her sein.
Das hat sich geändert mit dem neuen Verleger. Da haben die so etwas wie eine Kultur der Diskussion entwickelt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Die sind ja hervorragende Redakteure da auch. Das darf man gar nicht runterspielen. Und die haben das entwickelt. Das war sozusagen, die Zeitung geht zum Bürger, und das fand ich eine tolle Bewegung. Das ist jetzt noch so ein Überbleibsel, weil die Zeitung eigentlich nicht mehr dahinter steht.
Wobei natürlich die Berichte, also ich hatte mich von der HNA jetzt in dem Fall Langenfeld immer ausreichend weich publiziert worden. Also die Sachen, die sind auch durchgekommen.
Ja, Sie sind ja Experte.
Genau.
ja. Da muss man ja transportiert werden. Und wenn man es vor Ort einen an der Uni hat, dann
ist aber nicht immer so.
Ja, na sicher, ja. Ja, haben sich sicher korrekt verhalten, aber mir kommt das, also im Gegensatz zu dir, Gertrud, kommt mir das sehr merkwürdig vor, dass eine Zeitung sich zu einem Art lokalen, also man sagt ja immer, die Zeitung sollen die vierte Gewalt und die Kontrolle und über die öffentlichen Angelegenheiten übernehmen, aber dass man sich so konkret einmischt.
Und die mischt sich nicht ein, sondern die moderiert.
Als Gespräch. Treff. Na gut, okay. Ich will jetzt da auf der Sache nicht rumreiten.
Mir gefällt es sehr gut.
Interessant ist nun, vielleicht ein bisschen zu beobachten, was wird denn nun geschehen? Es ist etwas an die erste Stelle gerückt worden. An der ersten Stelle steht jetzt eine Aussage. Die Aussage lautet, es ist alles nicht so schlimm. Um das mal summa summarum. Mhm. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch ins Detail gehen sollte.
Im Gegenteil, da steht drin, da kann man bebauen. Das steht da drin.
Nein, Moment. Es gibt eine vorsichtige Bewertung der Messdaten, kann man so sagen.
Herr Katschner? Sagen wir mal so, das Wichtigste,
oder
was bei
zurückhalten,
mir, wenn ich das mal so sage, ja, was rausgekommen ist, das Gutachten bestätigt nochmal unsere alten Gutachten. Das ist ja das eine Komische bei der Geschichte.
Mhm. Also das.
Aber
in, sagt, welche, in welcher Hinsicht? Also
dass die Gutachten, die alten Gutachten, die wir gemacht haben, ja, alle die richtigen Aussagen treffen. Dass es ja eine wichtige Frischluftschneise ist.
Aha,
aber Frischluftschneise. Ich kann trotzdem so bauen, dass die Frischluftschneise nicht massiv gestört wird.
Ja.
Das ist jetzt.
Das und das macht man durch gewisse Zwischenräume.
Das macht man durch Zwischenräume oder durch Höhe der Bebauung oder.
Oder durch durchlässige Häuser.
Wo der Wind durchpfeift.
Ja, genau.
Ja, und was ist jetzt da der eigentliche Punkt? Also Sie sagen, das ist ein Schmarrn. Das kann nicht sein.
Also das ist inkonsequent, weil das größte Problem ist, auch unsere Gutachten selber sind schon ziemlich alt und die gehen noch von einer
30, über 30 Jahre.
Die gehen noch von einer Flächennutzung aus, wo es Wald noch gar nicht gegeben hat und sowas. Darauf haben wir unsere ganzen Berechnungen gemacht. Und mein Punkt war, ist, wenn ich jetzt das Klima so hochhänge, und dann muss ich auch sorgfältig arbeiten. Das heißt, ich muss erstmal die ganzen alten Sachen überarbeiten, wie tragfähig ist denn das alles noch, was da passiert ist. Weil ist ja wesentlich mehr bebaut worden, wie in den 70er Jahren, wo die Uni da bauen wollte. Also ist noch mehr zugebaut worden. Und erst dann kann ich eine sinnvolle Einzelbetrachtung von so einer Maßnahme, wie es lange fällt, hinkriegen. Aber nicht umgekehrt.
Aber der Experte muss sich dann doch jeweils von den Stellen, also sei es Verwaltung, sei es Regierung, vorhalten lassen, dass sie ja sowieso immer nur alles komplizieren wollen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Aktion machen will, ich will was bebauen, und dann muss ich jetzt 175 Auflagen und Voruntersuchungen und Bürgereinsprüche und so, das ist doch für die Politik ungeheuer lästig, ne? Also das Argument kennen Sie ja.
Das kenne ich zur Genüge, aber erstens darf das ja nicht dazu führen.
Also Bürokratie führen, und so weiter, ja.
Erstens darf das da nicht zu, also das bin ich ganz egoistisch, auch was meine Inhalte angeht, die will ich ja auch verwirklicht sehen. Und das heißt also, ob das jetzt kompliziert ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, weil es muss gemacht werden, weil es wichtig ist in meinen Augen für die Menschen. Also deswegen kann ich nicht darauf verzichten. Und das Zweite habe ich auch immer gesagt, wenn man das, man kann es auch vereinfachen. Das wird ja gerne aufgebläht, dass alles so kompliziert ist, wenn man es nicht machen will. Aber wenn man es wirklich sinnvoll machen wollte, hätte es ja ausgereicht, diese alten Gutachten so aufzuarbeiten, also dass es Sinn
macht.
Und dann hätten wir viel mehr Aussagen machen können. Also es geht ja nicht bloß ums lange Feld. Es gibt ja auch noch andere Flächen, die vielleicht, also jetzt leider nicht im Kasseler Stadtgebiet drin, sondern außerhalb, aber wo man auch hätte Industrie machen können. In der Abwägung, ich hatte vorhin noch gerade gesagt, man muss die Durchlässigkeit des Kasseler Beckens gewährleisten, die Belüftung. Und das kann ich nur in der Zusammenschau von ganz vielen Flächen machen. Da, wenn ich nur das lange Feld angucke, dann kann ich immer bauen.
Und ist das eigentlich von der Komplexität her machbar? Also ja, kann man wirklich, machbar.
Ja? Das sicher.
Aber wir haben es doch schon mal gemacht.
Nur wir haben es ja schon
mal
gemacht.
Jetzt ein paar Faktoren mehr dazu tun, die jetzt nicht berücksichtigt worden sind. Ja, das sind 30 Jahre alt, das Gutachten.
Man müsste ein paar neue Landnutzung reinmachen und vor allen Dingen, man ist ja wissenschaftlich auch nicht stehen geblieben. Man ist ja heutzutage viel besser, als wir es damals gemacht haben.
Ja, jetzt wäre eigentlich mal wieder Musik angesagt, meine Herren.
Ja, wo die Köpfe schon so rauchen.
Okay. Da darf die hier sind Sie in der Freisprechanlage, heute zu Gast, Herr Katschner. Wir sprechen übers lange Feld und die Herren
sind noch nicht da, jetzt sind sie da. Also das Verhältnis zwischen Herrn Katschner und dieser Frau, die wir gerade gehört haben, brauchen wir nicht zu erläutern, glaube ich. Wie wird's ausgehen, wäre die Frage. Also ich habe hier erstmal sozusagen den Bebauungsplan vorliegen. Das Feld wird nicht ganz bebaut. Ist schon mal ein prima Argument. Wissen Sie ungefähr, wie viel? Zwei Drittel der Fläche oder
die Hälfte? Weiß ich jetzt gar nicht genau.
Was schätzen Sie so nach dem Plan?
Also, ja, nicht immer die Hälfte.
Nicht immer die Hälfte. Ja. Das können die Leute sagen, es kann doch nichts Schlimmes sein. Ne?
Ja gut, aber das sind ja die Gutachten vorher, die egal wie groß, an der Stelle ist es halt schlecht.
Ach so, ja. Gut, das wäre mal ein Fazit.
Ist halt schlecht an der Stelle.
Was mich beeindruckt hatte, weil ich nicht allzu weit davon entfernt wohne, wäre die steigende Belastung auf der Frankfurter Straße, die ja da als Ausfallspforte oder Einfallspforte zumindest im Wasser. Ich habe diese Zahlen nicht mehr im Sinn, vielleicht haben Sie es noch. Diese lächerlichen Steigerungswerte, wie war das noch?
Beim Feinstaub, meinen Sie?
Ja, Frankfurter Straße ist jetzt schon so hoch und
ja,
kann und
jetzt
ja gar nicht mehr.
Ja, wie war das? In der Lufthygiene wird immer, geht die Gesamtbelastung setzt sich zusammen aus der städtischen Hintergrund,
also was plus sowieso einer, schon,
was sowieso schon da ist, und einer Zusatzbelastung. Ja. Und dann kommt da noch drauf die Zusatzbelastung, die durch die Baumaßnahme gemacht wird. So. Ja. Und um die, das waren nur, was weiß ich, 2 Mikrogramm oder sowas in dem Bereich.
Also lächerlich gering.
Ja.
Und wie, wenn ich die Argumentation richtig verstanden habe, man hat die Hintergrundbelastung sowieso schon so hoch gesetzt, damit dieser Wert nicht allzu groß ausfällt. Wie war das jetzt in der Argumentation?
So könnte man argumentieren. Also
generell, er hat es mehrfach betont, dass er ausdrücklich Worst-Case-Berechnungen geführt
generell
hat.
Generell ist es erstmal so, die Rechenverfahren, das ist einfach auch nichts anderes wie ein numerisches Modell, das geht von einer bestimmten Hintergrundbelastung aus. Ja. Und das ist natürlich die Stellschraube, wo jeder Modellierer dran dreht.
Ja,
je nachdem, wie es haben
will. Vielleicht können wir das noch kurz ein bisschen aussehen. Also es war ja sehr viel von Modellierung die Rede. Das ist übrigens noch ein Aktionspartner, der da in meiner Liste Werte ist. Also man geht ja von sehr, das ist ja ein merkwürdiges Verfahren eigentlich, von sehr wenigen Werten aus und rechnet das dann in irgendeiner Modellkonstellation so. Naja, ein misstrauischer Mensch könnte sagen, wie man es gerne hätte. Das ist wie mit der Statistik,
die man
nur trauen kann, wenn man sie selbst gefälscht hat. Oder wie
also die Luftbelastungsmodelle.
Muss man das so machen, oder?
Die Luftbelastungsmodelle, die gehen von einer bestimmten Verkehrsleistung aus und nehmen dann einfach bestimmte Stoffe an, die da rauskommen beim täglichen Verkehr.
Das ist ein Erfahrungswert.
Das ist, ja, teilweise schon
teilweise
durchaus gemessen.
Ja.
Und das wird dann halt quasi auf eine Häufigkeit der Überschreitung hingerechnet.
Ja, und da kommen jetzt wieder die Grenzwerte und wie oft man es im Jahr überschreiten darf.
Aber das Entscheidende bei den Modellen ist eigentlich nicht, das kann man ziemlich genau bestimmen, sondern welche Eingangsparameter gehen im Modell raus, weil das ist das Wichtigste, was dann hinterher im Ergebnis
also
rauskommt.
Also wenn ich
eine hohe Windgeschwindigkeit ansetze, habe ich eine gute Durchmischung, kommt kaum Luftbelastung raus.
Ja.
Wenn ich eine geringere ansetze, ist die gleich deutlich größer.
Aber wie kann denn da überhaupt eine seriöse Schätzung kommen, weil das ist ja dann doch sehr abhängig davon, wie ich es setze.
Ja, das
also
ist,
sagt
ja
jeder, das soll Wissenschaft sein. Das
nein, das geht um regional und lokal.
Genau.
Und wenn ich das lokal gucke, dann habe ich da natürlich eine schöne Windbewegung. Und wenn ich es regional gucke?
Dann könnte es anders sein. Also man muss, das ging jetzt aus dem Gutachten auch nicht so hervor, welche Eingangsparameter eigentlich genommen wurden. Und das war übrigens meine Frage auch, aber da hat er auch nicht drauf geantwortet, konnte auch nicht drauf antworten. Und das hat er auch nicht mehr verstanden, ist auch egal.
Den Rahmen der Untersuchung thematisieren müssen.
Genau.
Und werden noch mehr Experten nötig gewesen.
Richtig.
Ja.
Und es ist natürlich so, dass im Vorfeld, also im Süden der geplanten Bebauung, da jetzt schon viel steht. Also VW, oder es gibt ein Ersatzteillager, es gibt ein paar Hallen, und wenn ich die, ich weiß nicht, ob die drin waren oder nicht, aber auf alle Fälle, das sind sowas.
Nee, so viel ich weiß.
Nein, aber ob das im Modell drin steckt,
ach so,
das muss man
halt,
ja genau, muss man halt einfach überprüfen, das weiß ich gar nicht.
Also so genau durchstudiert haben sie es auch noch nicht.
Nein, das steht nicht drin, es ist
nicht
nachvollziehbar. Man müsste jetzt eigentlich nochmal detailliert fragen, haben sie das mit berücksichtigt? Wenn ja, wie? Geben sie uns doch mal bitte die Informationen darüber. Die ist nicht aus dem Gutachten nicht nachlesbar.
Ja, wie es ausgeht, sage ich nochmal Stichwort. Ihre Prognose haben Sie schon mal kurz angedeutet. Also sie gespalten in den Experten und in den Politikbeobachter. Würden Sie glattweg behaupten, dass durch die sozusagen Prioritätssetzung und durch die eingeschränkte Form des Auftrags für das Gutachten im Grunde eine Art, ist im Grunde eine Disputieanforderung
sind das geschönte Gutachten? Das heißt, geschönt sind sie nicht, aber sie sind so eingeschränkt in ihrem Radius.
Der Auftrag war so eingeschränkt, das ist, glaube ich, sehr deutlich.
Ja, der Auftrag ist so, dass das bei rauskommt.
Der Untersuchungsauftrag.
Mit diesem Gutachten, wenn ich das in die Bauleitplanung, die Umweltverträglichkeit einstelle, dann kann ich mir vorstellen, dass man zum Bebauungsplan kommt.
Das war aber jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt.
Nein, das ist ganz klar. Das heißt,
es ist ein abgekartetes Spiel, wenn man das mal andersrum ausdrückt.
Ja, das mit diesen Fakten, die man jetzt hat, und mit diesen politischen Verhältnissen,
kommt man auf die Schiene, die man
haben will und kann es machen. Und was dagegen spricht, ist natürlich entweder, es gibt eine politische Offensive innerhalb des... Der Ortsbeirat zum Beispiel könnte das durchaus starten. Die SPD ist
das
bestimmt...
Ist das nicht ein zahnloses Gremium, wenn ich das so sagen darf?
Ja, natürlich.
Aber er artikuliert die Bürgerempörung? Oder
aber wie? Es artikuliert eine bestimmte Art der Empörung. Und ich glaube auch, dass durch alle SPD, CDU oder alle Parteien nicht so eindeutig hinter der Bebauung des Langenfelds stecken. Aha. Und dass es auch eine Diskussionsbewegung im Umland gibt, die auch nicht unbedingt das Langenfeld wollen, weil dann kriegt vielleicht das nächste Teil seine Gewerbefläche nicht los. Also auch es gibt...
Das heißt nicht los?
Ja, es kann ja sein, dann die spekulieren dann auf ihre Sandershäuserhöhe. Jetzt kommt aber erst das Langenfeld. Dann bebauen die erst das lange Feld und sie können ihre Flächen
nicht machen. Das heißt, Niestetal wäre eigentlich scharf drauf?
Also ich kann mir... Die wäre scharf.
Die Gemeinde ist scharf drauf,
dass sie... Auf ihr eigenes, auf ihre eigene, natürlich, natürlich.
Ach so. Das sind Steuereinnahmen.
Genau.
Und das ist Geld, bare Münze.
Ich will nur sagen, von meinem Eindruck ist die politische Lage noch heterogen. Mhm. Das heißt...
Jetzt noch.
Da gibt es verschiedenste Interessen in verschiedensten Parteien, in verschiedensten politischen Gremien und von daher... kann man natürlich sagen, ja gut, die machen eine Beschlusslage, langes Feld, aber ob das dann letztlich endlich von allen akzeptiert wird in der Regionalversammlung oder sonst wo, das steht noch dahin.
Aber Sie sagen doch, dass die wichtigste Stimme, die eigentlich der eigentliche Interessensvertreter dieses Bauvorhabens wäre, das wäre die Wirtschaft, das wäre das Gewerbe, dass die ja gar nicht angetreten sind. Also ich hatte mir das in meiner Liste so gedacht, die müssten doch eigentlich dafür Interesse haben.
Ja, aber
und das Interesse ist aber, so wie Sie das beobachten, gar nicht vorhanden.
Aber solange die Stadt außerdem die Politik der Industrie mit vertritt, was sollen die sich da so
Moment, darf ich mal? Ja. Die haben sich natürlich auch, die müssen sich ja auch erstmal bewerben und werden dann da bauen. Die haben ja
bewerben das ist, um was?
Ja, um diese Bebauungsmöglichkeit. Die werden dann sagen, ja, wir wollen dahin. Aber warum sollen die sich denn schon im Vorfeld mit den Bürgern anlegen? Da wären sie ja schön blöd.
Das ist jetzt eine komische Spekulation, weil es ist ja...
Nein, ich meine...
Wir haben keinerlei Informationen
darüber. Moment mal, aber wir haben Erfahrungswerte.
Ob sich da jemand als Interessent gemeldet hat, weil er keinen Sprecher hat. Das habe ich ja gerade gesagt.
Ja, aber ein Sprecher wirst du erst dann, wenn du tatsächlich konkrete Interessen an diesem Gebiet hast und da bauen möchtest.
Ja, aber da gibt es jetzt keine konkreten Interessen.
Ja, das ist der Witz, also weil ich habe eben Kalten erwähnt, weil diese Meldung fand ich so bemerkenswert. Also die positive Gesinnung für die Förderung des Wirtschaftsstandortes Nordhessen fehlt dem Unternehmerverband, den wir ja hier doch als Interessensverband doch ansprechen dürfen. Er hat sich aber zum Langenfeld noch nicht ausdrücklich artikuliert, oder?
Doch. Aber doch, also ja. Ich glaube, dass schon die Position der IHK so ist, dass die das gerne hätten.
Ja.
Aber
Sie glauben.
Also genau weiß ich das auch nicht. Genau.
Also wir wissen auch gar nicht, welche Interessenten sich da angemeldet haben.
Da haben sich keine... Also es war mal eine Diskussion mit BMW vor etlichen Jahren. Da ging das doch irgendwie los. Da gab es eine Anfrage von BMW, ob sie da hin können. Und es ging nicht, weil halt noch nichts erschlossen, noch kein Baurecht und nichts geschaffen wird. Und deswegen sind sie woanders hingegangen.
Also es gab schon mal einen Interessenten.
Genau. Und da... Ne, und dann... Wahrscheinlich in diesem Zuge hat dann sich der Kämmerer gedacht, ja, wenn die schon fragen, dann kann ich es auch andersweitig verkaufen.
Das heißt, es wäre jetzt notwendig, wenn die Bürger es nicht wollen, dass sie sich tatsächlich hinter die Gutachten klemmen und damit auf die Barrikaden gehen. Ist das richtig?
Ja.
Gertrud, Barrikaden finde ich ein bisschen blöde. Es ist ja, eine Anspielung auf einige vergangene Jahrhunderte.
Ja, wo der Bürger noch Bürger war.
Ne? Nee, da war er ja noch gar
da
nicht.
Wurde
er das ja und hat den dritten Stand gegründet. Und jetzt sind wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter, weil wir inzwischen erkennen, dass es nicht nur den dritten Stand gibt, sondern auch den vierten.
Welcher ist er denn jetzt, der vierte Stand?
Ja, hast du es nicht mitgekriegt im 19. Jahrhundert, was sich da so angemeldet hat?
Herr Reuter?
Das sogenannte Proletariat oder die Arbeiterschaft. Der Tiers Etat, das waren die Bürger. Die haben damals gegen die Adligen und den Klerus gekämpft und dann kam da noch was anderes. Und jetzt sind wir nämlich in Zeiten, deshalb habe ich dieses Gespräch, fand ich auch sehr interessant, die Akteure. Wie viele sind es, ja? wie arbeiten sie füreinander und gegeneinander. Ich glaube, da bereitet sich so ein neues Demokratiemodell vor, wo man die da nimmt, wo wie sie sprechen, ja, und für wen sie sprechen. Also ich nehme das ganz ernst, dass wenn Sie beim BUND sind, müssen Sie damit einverstanden sein, für die Natur zu sprechen, was auch immer Sie darunter verstehen, ja, das kann man ja darüber diskutieren. Mhm. Sogenannte Unberührte, die romantische, die touristische, die also es gibt die bäuerliche.
Es gibt auch den Menschen als Natur, ne?
Das muss der ist selber auch Natur und genau. darum dürfen wir auch da so kompliziert drüber nachdenken. Genau. Weil wir sozusagen Teil derselben Sache sind. Ja, jetzt müssen wir.
Herzlichen Dank, Herr Katschner.
Ja, ich auch.
Wir waren in der Freisprechanlage heute mit Herrn Katschner.
Falls es niemand mitbekommen hat.
Es ging ums Langefeld und jetzt gibt's noch
auf die Schlussmusik.
Wiedersehen.